Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Vor allem die Erkenntnis, dass 30% der getesteten Schülerinnen und Schüler in Deutschland nicht in der Lage sind, einfachste Rechnungen zu lösen, hat schockiert. Auch eine, die sich schon länger mit diesem Thema beschäftigt, hat das schockiert. Susanne Prediger ist Professorin für Mathematikdidaktik und leitet das Deutsche Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik in Berlin. Sie kümmert sich um die Verbesserung des Matheunterrichts in Deutschland mit dem Programm QAMAT. Ich habe sie kurz nach der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse gesprochen und wollte zunächst von ihr erfahren, wie sie diese extreme Zunahme an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern in Mathe einordnet.
Also dieser Befund, dass die Risikogruppe eine solche Größe erreicht hat, der ist ja wirklich beunruhigend, denn das sind Jugendliche, die weder in ihren Berufen noch in ihrem Alltag im weiteren Leben Mathematik anwenden werden können. Die können auch eigentlich mit der Mathematikleistung gar nicht einen gescheiten Schulabschluss machen, und das ist wirklich bedenklich. Es hat uns deswegen nicht wirklich überrascht, weil natürlich die Situation in den Schulen sich zuspitzt. Also wir reden gar nicht nur von Corona. Corona hat natürlich auch einen Anteil. Die deutschen Schulen waren weit länger geschlossen als in anderen Ländern. Aber wir reden eben auch über ein Schulsystem, wo immer mehr Probleme sich auftürmen. Lehrkraftstellen, die gar nicht besetzt sind oder mit Menschen besetzt sind, die gar nicht dafür ausgebildet sind, die vielleicht Lehrkraft für Biologie und Sport sind und plötzlich Mathe unterrichten oder gar nicht als Lehrkräfte ausgebildet sind, dass die nicht unbedingt das schaffen, Schülern Verständnis nahezubringen, das wundert mich überhaupt nicht.
Und man muss ja auch sagen, bei der Befragung wurden ja auch Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht befragt, und der kam allgemein auch nicht gut weg bei Schülerinnen und Schülern. Also allein die Lernumgebung wurde auch schon als problematisch beschrieben.
Naja, das ist ja vielleicht jetzt wirklich auch die Angriffsstelle Nummer eins. Denn die Unterrichtsqualität, das wissen wir, die entscheidet darüber, wie viel gelernt wird. Das sind eine erschreckend große Zahl von Schülerinnen und Schülern, die sagen, sie haben nicht den Eindruck, dass Lehrkräfte sich wirklich für ihr Denken interessieren. Aber dann wird es auch schwierig, das Denken richtig in Gang zu bringen. Wir wissen, dass ein Unterricht nur dann lernwirksam wird, wenn es gelingt, alle Schülerinnen und Schüler wirklich dazu bringen, aktiv mit einzusteigen, nachzudenken und nicht in irgendeinem Oberflächenmodus sich um die Mathematik drum herum zu drücken. Da liegt ein Riesenproblem. Und das hat sich sicherlich zugespitzt in den letzten Jahren.
Wie könnte denn die Rolle der Lehrkraft gestärkt werden oder Lehrkräfte vielleicht nochmal anders an den Unterricht oder an Qualität von Unterricht herangeführt werden?
Ja, also das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Und das ist auch eine Frage, wie wir eigentlich die Lehrkräfte mit einer guten Ausbildung auf deutsche Schulen verteilen. Denn der Befund, dass so viele Schülerinnen und Schüler gar nicht das Grundniveau erreichen, ist der eine. Der andere, der einem ja wirklich Sorgen machen muss, ist, dass es in Deutschland viel stärker als in anderen Ländern vom Elternhaus abhängt, wie viel ich in Schule lernen kann. Also wir leisten uns in Deutschland ein Schulsystem, wo die besten Lehrkräfte eben nicht bei den Schülerinnen und Schülern sind, die es am nötigsten hätten, sondern auf der Sonnenseite des Lebens, bei den sozial Privilegierten. Während in Schulbezirken mit vielen sozialen Benachteiligungen in der Tendenz auch weniger Lehrkräfte sind mit einer exzellenten Ausbildung. Das heißt, was wir tun müssen, wo wir endlich ran müssen, ist ein breites Vorbildungsangebot zu bieten für alle Lehrkräfte, die mit Mathematik beschäftigt sind. Die KMK hat das angefangen. Die KMK hat ja ein Programm in Vorbereitung. Ab Sommer werden 1000 Schulen aufgenommen, die sich tatsächlich mit der Qualität von Unterricht intensiv auseinandersetzen können. Da sind jetzt schon alle Länder unheimlich aktiv am Vorbereiten. 400 Fortbilderinnen und Fortbilder sind im Moment in der Qualifizierung. Und es wird insgesamt immer darum gehen, wie kriegen wir die Unterrichtsqualität verbessert.
Einerseits haben wir jetzt gehört, dass die Zahl oder der Anteil der Risikoschülerinnen und Schüler drastisch zugenommen hat. Dann gibt es aber noch die Ausreißer nach oben, sage ich jetzt mal. Die guten Schüler haben sich eigentlich auch in ihren Leistungen verschlechtert. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Nicht mal in der Leistungsspitze stechen wir wirklich aus dem OECD-Durchschnitt raus. Also die Leistungsspitze hat sich auch ein Stück weit verschlechtert, so wie alle. Das hat mit der Gesamtkonstellation zu tun, mit vielen Schwierigkeiten. Wir sehen auch da, dass auch die leistungsstarken Schüler in der Corona-Zeit vielleicht nur noch auf Oberflächenlernen umgeschaltet haben und gar nicht Mathematik in der Tiefe verstanden haben, um jetzt flexibel mit umzugehen, wo wir unbedingt wieder ran müssen und das Ruder wieder ein Stück weit rumreißen müssen.
Gibt es internationale Länder, zu denen wir aufschauen können, die das vielleicht auch, was die Corona-Beschulung angeht, besser hinbekommen haben?
Viele Länder haben die Corona-Beschulung besser hinbekommen. Aber das müssen wir hoffentlich gar nicht mehr lernen, wie das geht. Sondern was wir lernen müssen, ist unter Bedingungen des Präsenzunterrichts Schülerinnen und Schüler in ein aktives Denken reinzubringen, unter Nutzung aktueller Medien. Die digitalen Medien sind im deutschen Unterricht noch nicht wirklich angekommen und wenn, werden sie noch nicht intelligent genutzt. Da können wir aus vielen Ländern was lernen. Auch unsere direkten Nachbarn, Flandern, Holland, sind weiter in diesen Beziehungen. Was aber vielleicht das Wichtigste ist, was wir lernen müssen, in anderen Ländern ist es viel selbstverständlicher, dass Lehrkräfte Zeit und Raum kriegen, gemeinsam Unterricht weiterzuentwickeln. In Deutschland macht noch jeder die Türe zu und versucht irgendwie alleine zurechtzukommen. Das geht nicht mehr. Dafür ist die Lage zu komplex geworden.
Wieder zeigt uns ja auch diese PISA-Studie, dass die soziale Schere in Deutschland mehr als in anderen Ländern auseinandergeht. Da sind wir beim Stichwort Bildungsgerechtigkeit bzw. Bildungsungerechtigkeit. Was sind die Ursachen und welche Lösungsansätze gibt es?
Der Hauptfaktor, der wirklich ausmacht, ob jemand im deutschen Schulsystem zurechtkommt oder nicht, ist letztendlich die Kompetenz in der deutschen Bildungssprache. Wenn man die mit kontrolliert, was in PISA ja gar nicht geht, aber in anderen Studien, dann erklärt die einen ganz großen Teil dieser Leistungsunterschiede zwischen den sozial Benachteiligten und den sozial Privilegierten. Das heißt aber umgekehrt, wer an den Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler gezielt fördert, investiert auch in die Leistung in allen anderen Fächern. Und das ist etwas, das wurde im deutschen Schulsystem zwar angefangen, aber noch lange nicht flächendeckend umgesetzt. Also es haben 3000 Schulen in den letzten 10 Jahren intensiv gearbeitet an der Sprachbildung in allen Fächern. Aber das sind 3000 Schulen von 37.000 Schulen. Das heißt, 90% der Schulen haben diesen Faktor noch nicht erkannt. Wenn wir sprachbildenden Unterricht machen, können wir tatsächlich auch die Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften steigern. Das wäre ein Schlüssel, um mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen.
Das sagt Susanne Prediger, Professorin für Mathematik, Didaktik und Leiterin des Deutschen Zentrums für Lehrkräftebildung Mathematik in Berlin. Und dieses Zentrum kümmert sich darum, dass der Matheunterricht in Zukunft in Schulen besser werden soll durch Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte.